Und das Besondere an der Krise bis jetzt, sie ist ja noch nicht vorbei, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der sie stattgefunden hat. Börseneinbrüche haben wir viele erlebt in der Vergangenheit, aber die Rasanz, mit der das jetzt stattgefunden hat, ist eigentlich noch nie da gewesen.
Herzlich willkommen beim Scalable Capital Podcast. Meinen heutigen Gesprächspartner muss ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Er war ja schon oft zu Gast in unserem Podcast. Stefan Mitnick, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital. Hallo Stefan, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Tobias.
Stefan, wir wollen heute nochmal einen genaueren Blick auf die Corona-Krise werfen, die uns ja alle immer noch beschäftigt. Es ist ja eine ganz besondere Börsenkrise. Du forschst jetzt schon rund 30 Jahre zu Finanzmärkten und den Risiken an diesen Märkten. Hast du etwas Vergleichbares schon mal erlebt?
Naja, also wie du schon sagst, ich forsche zu dem Thema und habe mich natürlich mit Finanzmarkt, Finanzmarktrisiken, Börsenkrisen beschäftigt. Und da hast du schon richtig angedeutet, da ist die Krise hier schon durchaus was Besonderes. Aber du fragst, ob ich das sowas schon erlebt habe. Wenn man das wörtlich nimmt, kann man auch sagen, dass ich habe es tatsächlich erlebt. Also einer der Krisen, die vielleicht der jetzigen am nächsten kamen, der Schwarze Montag im Oktober 1987 in New York. Da erinnere ich mich noch, ich habe meine Stelle als junger Professor in New York angetreten und im September fingen die ersten Vorlesungen an. Und da rauschte dann gleich im Monat drauf der Markt nach unten, also an einem Tag über 20% der Dow Jones. Und da kamen natürlich viele Fragen auf, kann man das erklären? Was sagen die Wissenschaftler, ich als Empiriker, was sagt man dazu? Und letztlich musste ich passen und sagen, also erklären kann man das nicht. Und die Literatur letztlich, wenn man da die zu Rate gezogen hat, sagte eigentlich, sowas gibt's nicht, so ein Ereignis. Also von da habe ich das schon hautnah gespürt und in New York selbst, Wall Street ist ja ein wesentlicher Faktor in dieser Region, in der Stadt. Da hat natürlich schon die Erde gebebt. Und eine andere Krise, die ja auch nicht weit entfernt war im Sinne von ihrem Ausmaß, die jüngste Finanzkrise, Lehman-Krise 2008. Also auch da hatte ich gerade in der Woche, als Lehman Konkurs anmeldete, hatte ich einen Lehrauftrag in New York und habe also auch da miterleben können, was das in Lower Manhattan für eine Panik durchaus da verursacht hat. Also in dem Sinne erforscht und erlebt das Ganze.
Okay, wenn man das so hautnah mitgekriegt hat, dann sieht man vielleicht auf diese Krise etwas gelassener, aber du hast ja auch schon angesprochen, dass sie durchaus etwas Besonderes hat. Was ist denn für dich das Besondere an der Corona-Base?
Ja, also erstmal eine Krise ist was, woran man sich nicht gerne gewöhnen würde. Und das Besondere an der Krise bis jetzt, sie ist ja noch nicht vorbei, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der sie stattgefunden hat. Börseneinbrüche haben wir viele erlebt in der Vergangenheit, aber die Rasanz, mit der das jetzt stattgefunden hat, ist eigentlich noch nie da gewesen. In nur 25 Handelstagen hat der Dow Jones, der Index der weltführenden Börse, hat er ein Drittel an Wert verloren. Und so einen Absturz in der Geschwindigkeit hatten wir noch nie. Wir haben Daten zum Dow Jones, die gehen 135 Jahre zurück. Und da war das eben in der Rasanz nicht zu beobachten. Also im Schnitt, wenn man sich die vergangenen Crashs so anschaut oder Einbrüche, dann dauert das 20 Mal so lange, also fast 2 Jahre, bis die Kurse in der Höhe einbrechen. Und wir haben das in 25 Handelstagen geschafft. Selbst in extremen Krisen wie Weltwirtschaftskrise, 1929, 30er Jahre, da hat es doppelt so lange gedauert, bis wir so eine Absturzhöhe erreicht hatten. Und die von mir schon erwähnte Lehman- oder Finanzkrise hat es 10-mal so lange gedauert. Und Dotcom-Krise ist ja auch noch eine, die wir durchaus in Erinnerung haben, Anfang der 2000er Jahre. Da hat es 26-mal so lange gedauert, bis es eingebrochen ist. Also von daher ist das schon äußerst eine Rasanz gewesen, die ich den Oktober 87, den ich erwähnt hatte. Der Absturz an einem Tag war über 20%, aber in der gesamten Phase ist er auch in dieser Höhe abgestürzt und selbst da hat es noch mal anderthalb so lange gedauert, wie das jetzt in der Corona-Krise der Fall war. Also trotz des Absturzes von über 20% an einem Tag. Also von daher kann man zur Einordnung schon sagen, es ist ein sehr außergewöhnliches Ereignis.
Was ja dann doch auffällig ist, wenn man noch mal kurz zurückblickt auf den Einbruch an den Börsen, eigentlich haben Sie doch sehr spät auf die Ereignisse reagiert. Also als im Februar der Absturz begonnen hat, war Wuhan in China ja schon rund 4 Wochen abgeriegelt. Ne? Die Finanzmärkte sind eigentlich doch ziemlich effizient. Wie konnten Sie also so eine Gefahr so lange ignorieren?
Ja, also es ist natürlich die Frage, wann wird die Information öffentlich publik, so eine Information? Wer nimmt sie zur Kenntnis? Und ganz wichtig, wie wird sie interpretiert, diese Information? Die Nachricht kam Anfang des Jahres und die erste Einschätzung war wohl, dass das eher ein lokales Problem ist. Das ist ein Problem in China. Südkorea kam dann noch dazu. Aber man hat das nicht als globales Problem wahrgenommen. Und selbst als es dann doch auf einmal in Europa auftauchte, war nicht klar am Anfang gleich, mit welchen Maßnahmen man dagegen steuern muss. Also ich glaube, als das erstmal bewusst wurde, und das wurde dann schlagartig bewusst, dass es zu so einem Lockdown kommt, dann auf einmal setzte die Rasanz ein. Aber wir haben ja noch Höchststände an den Börsen noch erlebt und das zeigt schon, dass die Märkte das völlig unterschätzt haben. Und die Messages, die da rauskommen, die ersten Nachrichten, die da vielleicht schon als ein erstes Signal interpretiert werden hätten sollen, im Nachhinein ist das klar. Das ist aber nicht passiert, ne? Und da gibt es einfach Analogien. Ich weiß nicht, ob dir der Name, der Begriff Bear Stearns noch was sagt.
Ja, das ist die US-Bank, ne, die in der Finanzkrise 2008 durch einen Notverkauf von der Pleite gerettet werden musste.
Ganz genau. Wir denken immer, wenn wir an Finanzkrise denken, denken wir an Lehman. Im September 2009 wurde der Konkurs angemeldet und dann war jedem bewusst, dass da schlagartig bewusst, dass wir also vor großen Problemen im Finanzsektor stehen. Aber Bear Stearns ist eigentlich schon ein Jahr vorher, 14 Monate vorher, gemeldet, dass 2 Hedgefonds, die so im Immobilienbereich investiert waren, dass die eigentlich kollabiert sind, dass die 80-90% ihres Wertes verloren haben. Dadurch ist das Haus selbst in so eine Schieflage geraten, dass es quasi in Form eines Notverkaufs oder einer Zwangsrettung seitens der Aufsichtsbehörden erfolgte und die Bank von JP Morgan übernommen wurde. Das war lange vor der eigentlichen Lehman-Pleite und das hat zwar natürlich erstmal so einen Dämpfer gegeben, aber es sind immer noch neue Hochs erreicht worden. Und es kam eben erst dann der große Knall als das Signal, das dann von jedem verstanden wurde, dass Lehman pleite war, auch nicht gerettet wurde. Und entsprechend ging das dann in die Knie. Und das haben wir jetzt hier in der Corona-Krise ein bisschen ähnlich. Also Nachrichten waren da, aber es war auch schwer zu interpretieren. Es gibt Krisen und Krisenursachen, mit denen wir vertrauter sind. Also eine Bankenpleite, das hat in der Vergangenheit schon öfters Krisen und Schockwellen ausgelöst. Aber so eine Pandemie in der Art, wie man das jetzt aus Finanzmarktsicht einstufen sollte, das ist auch schwierig gewesen für die Marktteilnehmer.
Okay, bevor wir auf Krisenursachen kommen und dann vielleicht auch mal ein bisschen noch den Blick nach vorne werfen, noch eine Frage zu der Krise, wie sie bisher abgelaufen ist. Scalable Capital greift in seiner Vermögensverwaltung ja auf ein quantitatives Investmentmodell zurück. Kann man was darüber sagen, wie diese Modelle mit der Corona-Krise zurechtkommen?
Ja, also ist natürlich, sagen wir mal, die quantitativen Modelle in dem Sinne gibt es nicht. Die sind natürlich auch höchst unterschiedlich gestrickt. Auch verfolgen sie andere Anlageziele zum Teil, manche aggressiver, manche weniger aggressiv und sind auch auf unterschiedliche Modellannahmen aufgebaut. Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass quantitative Modelle sehr datengetrieben sind. Man schaut also auf vergangene Börsendaten und versucht anhand der Datenhistorie zu erkennen, welche Entscheidungen, Anlageentscheidungen überwiegend und langfristig sinnvoll erscheinen, also auch gute Ergebnisse liefern und welche Entscheidungen vielleicht eher nachteilig sind, und versucht eben aufgrund dieser Auswahl an Entscheidungen, die getroffen werden, überwiegend dann auf der richtigeren Seite zu liegen. Und jetzt haben wir hier aber so eine Situation gehabt mit dem Corona-Absturz, das ein Ereignis ist, das wir noch nie vorher erlebt haben in dieser Art. Und da tun sich natürlich Modelle schwer, wenn sie außerhalb ihres Datenuniversums, aus dem sie sozusagen ihr Wissen schöpfen, mit solchen Situationen konfrontiert werden. Es ist auch ein anderer Punkt. Wir können unterscheiden den Typus von Treibern von diesen Krisen. Wir können einmal sagen, es gibt exogene Schocks, die einfach von außen in die Börsen reinknallen. Also extreme Situationen, sowas wie Terroranschlag 9/11 oder Erdbeben mit Tsunami Fukushima. Das sind einfach Schocks, die von außen kommen. Wir haben aber andere Situationen, wo der Finanzsektor selbst der Herd der Krise ist. Wir sprechen dann von endogenen Ursachen. Da kommen so quantitative Modelle unterschiedlich mit klar, aufgrund der unterschiedlichen Auswirkungen, die diese verschiedenen Schocktypen mit sich bringen. Also endogene Schocks, da ist meistens passiert das ja, dass sozusagen gewisse Anzeichen innerhalb des Systems schon wahrgenommen werden, dass es irgendwie vielleicht Fehlbewertungen gibt, dass man vielleicht irgendwie Sachen, Risiken falsch eingeschätzt hat. Und da kommen erste Unruhen auf und die Risiken schaukeln sich so sukzessive hoch. Und dann können diese quantitativen Modellen, datengetriebenen Modellen, die nehmen das natürlich zur Kenntnis, die haben ihren Seismographen. Und dann wissen sie, aha, jetzt hier in den bestimmten Anlageklassen, da muss jetzt das Risiko was runtergefahren werden. Und da können sie schon mal agieren, ne, bevor es so richtig knallt. Also es ist wie in der Seismologie, ein Erdbeben mit Vorbeben. Da kann man sich besser vorschützen, als wenn es wirklich nur einen kräftigen Rums macht. Ne. Wir haben also die Corona-Krise in dem Sinne hat sich eben eher in diesem Rums ausgewirkt. Und einer der Pioniere den quantitativen Investoren Ray Dalio hat neulich zum Beispiel erst gesagt, dass auch ihm selbst und sein Team, also mit dieser Corona-Krise, dass sie einfach nicht wussten, wie sie da reagieren sollten. Ne? Und sein Hedgefonds hat in der Krise eben auch entsprechend ordentlich verloren. Generell muss man sagen, Anlagestrategien, jetzt ob sie jetzt quantitativ oder weniger quantitativ sind, haben in bestimmten Börsenphasen ihre Stärken, ihre Schwächen, und risikogetriebene Strategien haben also in diesen Extremschockszenarien, das sind eher die Perioden, wo sie ihre Schwächen zeigen.
Also kann man sagen, die Corona-Krise hat Schwächen quantitativer Modelle sichtbar gemacht oder aufgedeckt?
Ja, also es zeigt halt genau das, dass man wieder sieht, es gibt eine Vielfalt von Szenarien, die an den Märkten gespielt werden. Und es gibt Phasen, da kommen Modelle, Anlagestrategien sehr gut klar mit. Und es gibt andere, da kommen sie nicht klar mit. Und man kann natürlich nicht eine Strategie so aufbauen, dass man immer sicher sein will, dass man gegen den Worst Case gewappnet ist. Das heißt also, ich müsste dann mein Portfolio so defensiv aufstellen, dass ich eben selbst in so einer Extremsituation, wie wir es jetzt erlebt haben, immer noch mit kaum oder nur geringfügigen Verlusten abschneide. Das heißt aber, ich müsste zum Beispiel eine hohe Cash-Position gehalten haben. Und wenn ich als Langfristanleger mit einer hohen Cash-Position 10 Jahre oder länger investiere, dann sind die Verluste durch entgangene Gewinne typischerweise dann wesentlich höher. Das ist wie generell im Leben, wenn ich mein Leben immer so ausrichte, dass ich die Worst-Case-Szenarien unbeschadet überstehe, dürfte ich eigentlich morgens nicht vor die Haustür gehen und mich ins Auto setzen und zur Arbeit fahren. Aber wie gesagt, strategiemäßig wird man nie die Strategie finden, die in allen Börsenphasen dominant ist und besser abschneidet. Und vielleicht kann man noch einen Satz sagen, was sind die Alternativen zu quantitativen Anlageverfahren? Das ist eher so das klassische Fondsmanagement, das Ad-hoc-Entscheiden, das Reagieren aufgrund von Nachrichten, der Nachrichtenlage, die man dann interpretiert und dann sagt, ich steige jetzt in ein bestimmtes Unternehmen, investiere ich oder ich verkaufe. Da haben die also quantitativ und regelgetriebene und regelgebundene Anlagesysteme große Vorteile. Man kann einfach ex post viel besser analysieren, wo ist es schiefgelaufen, was ist schiefgelaufen, an welcher Stelle genau hätte das Modell jetzt besser anders entschieden. Und man kann also systematische Analyse betreiben, wie ich vielleicht mein Modell auch wieder adaptieren kann, so dass es auch mit der neuen Erfahrung, die wir durch eine neue Situation, durch ein neues Szenario, was bisher noch nicht angetroffen wurde, wie kann ich jetzt meine Strategien, mein Modell entsprechend anpassen, dass es zumindest in einer ähnlichen Situation in der Zukunft besser gewappnet ist. Das hat man so in der klassischen Welt oder in der diskretionären Entscheidung, da hat man diesen Vorteil nicht.
Kann man denn eine Aussage darüber treffen, wer die Corona-Krise besser gemeistert hat, die Robo-Advisor oder die klassischen Fondsmanager und Vermögensverwalter?
Naja, zum einen würde ich generell nie Vergleiche zwischen zwei Vorgehensweisen, Anlagestrategien anstellen, jetzt nur auf eine Phase, die sich über 1-2 Monate erstreckt. Das würde ich jetzt keinem empfehlen zu machen, als langfristiger Anleger so vorgehen würde. Letztlich ist auch die Historie digitalen Vermögensverwaltung ist noch sehr kurz. Also wir haben da 5 Jahre oder so Erfahrung und eine größere Anzahl von Robo-Advisern vielleicht auch erst in den letzten 3 Jahren, die auf den Markt gekommen sind. Aber es gibt durchaus schon erste Studien dazu und die zeigen letztlich die klassische Vermögensverwaltung, die digitale Vermögensverwaltung, was jetzt so Portfolioqualität anbelangt, dass sie durchaus ebenbürtig sind und eben auch jetzt in dieser aktuellen Krise, dass da die Unterschiede wohl sehr gering sind. Und man muss sagen, für den Langfristanleger gibt es noch andere Kriterien, die wichtig sind. Das sind nämlich die Kosten der Vermögensverwaltung. Und da haben die Robo-Advisor generell Vorteile, weil sie in der Regel deutlich niedrigere Gebühren verlangen. Und sie haben einfach auch den komfortablen Service, also der Zugang zum Depot, die Transparenz ist wesentlich höher. Also das sind Argumente eigentlich auch für digitale Anlagelösungen. Aber wir werden vielleicht in 5 Jahren bessere Erkenntnisse haben, dann haben wir einen längeren Track Record und können da besser vergleichen. Man kann einfach auch aus der klassischen Vermögensverwaltung ist es relativ schwierig überhaupt zu erfahren, wie die Performance jetzt in den Depots, die dort gesteuert werden, ist, sind einfach nicht transparent und nicht zugänglich.
Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu der Krise selber und versuchen mal so einen Blick in die Zukunft zu wagen. Jetzt sind in der Krise ja nicht nur die Börsen rasant abgestürzt, sie haben danach ja auch eine ganz ordentliche Erholung hingelegt und zumindest einen Teil der Verluste wieder wettgemacht. Kann man denn mit wissenschaftlichen Mitteln etwas darüber herausfinden, ob diese Erholung schon nachhaltig und das Schlimmste schon vorbei ist?
Also wenn wir aus der Wissenschaft kommen und die Worte Finanzmarkt und Prognose hören, insbesondere Kursprognose, Kursentwicklung, da sind wir immer sehr vorsichtig. Also es ist wirklich sehr schwierig zu sagen, was passiert jetzt in den nächsten 2-3 Monaten. Haben wir jetzt den Tiefpunkt erreicht oder nicht? Wenn die Frage wäre, wo steht vielleicht der DAX in 50 Jahren? Da könnte man eher so auf die Langfrist-Performance aus der Vergangenheit zurückgreifen. Aber kurzfristig sind die Schwankungen sehr hoch. Man kann aber natürlich die Situation dahingehend analysieren, dass man zum einen die Ursache der Krise untersucht und auch das versucht zu vergleichen mit Erfahrung aus Krisen in der Vergangenheit und die entsprechend auch empirisch statistisch analysiert. So kriegt man Anhaltspunkte über das, was vielleicht auf uns zukommt, was wahrscheinliche und was unwahrscheinliche Szenarien sind. Aber wie ich schon gesagt habe, hier geht es um Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, damit sind einfach Unsicherheiten auch recht groß.
Okay, und was heißt das jetzt konkret? Wie würden wir uns denn einer solchen Vorausschau oder der ganzen Sache jetzt nähern?
Naja, es ist natürlich zum einen ist es die Ursachenforschung, die betrieben werden muss. Das heißt, wir wollen schon schauen, ist es hier exogen, endogen der Schock? Können wir das damit vergleichen? Und letztlich ist es so, dass es bei insbesondere bei diesen exogenen Schocks wird die Realwirtschaft getroffen. Das hat also für spezifische Branchen oder wie es zurzeit im Lockdown eigentlich für fast alle Branchen ernsthafte Konsequenzen. Und entsprechend werden dann auch die Kurse dieser Unternehmen von den Börsennotierten sich verhalten. Also was muss man als Investor oder Analyst, was macht man? Man schaut sich die Unternehmen an, wie wirkt sich die aktuelle Krise und die Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Krise oder der Corona-Pandemie Herr zu werden, wie kann sich das auf deren künftige Gewinne auswirken? Und letztlich wird dann geschaut, sind die Gewinnerwartungen, muss ich die revidieren, muss ich die nach unten, wie weit muss ich sie nach unten revidieren? Und mit diesen Revisionen ergeben sich auch dann wieder Kurse oder Bewertungen der Unternehmen, die dann unter den aktuellen Kursen liegen, sodass dann jetzt die Aktienkurse sich entsprechend anpassen müssen, weil eben gemäß der neuen, wir würden sagen Gleichgewichtskurse oder fairen Kurse eben gehandelt wird. Und das ist nicht ganz anders in einer endogenen Krise, ne, die ja typischerweise durch systematische Fehleinschätzungen von Investoren zustande kommen. Es wird irgendwie erwartet, dass ein bestimmter Sektor boomt oder dass vielleicht die Risiken völlig unterschätzt werden von irgendwelchen europäischen Staatsanleihen. Diese systematischen Fehlbewertungen, das haben wir in der Dotcom-Krise erlebt. Also da hatte man einfach gehofft, dass diese Digitalisierung, die da eingeleitet wurde, dass diese auch ganz schnell in Unternehmensgewinne übertragen lässt. Und das war einfach viel zu optimistisch. Also man muss schon sehen, dass man auch das versucht, so ein bisschen analytisch in den Griff zu kriegen. Das heißt aber nicht, dass man daraus jetzt unbedingt schließen kann, wird es noch schlimmer oder haben wir das Schlimmste hinter uns?
Und woraus kann man das dann schließen? Also wie geht man weiter vor?
Wir haben sozusagen die zwei Sektoren. Einmal der Realsektor in der Wirtschaft und es ist einmal eben der Finanzsektor in der Wirtschaft. Und mal ist es der den Krisenherd bildet und dann mal ist es der andere. Und was uns dann immer besonders Sorge bereitet, wenn also die Krise von einem Sektor auf den anderen mit überspringt. Das heißt, wir haben dann so eine Interaktion zwischen diesen beiden Sektoren. Zum Beispiel, wie es in der Finanzkrise der Fall war, da haben dann eigentlich die Banken, die im Feuer standen, aber als Konsequenz haben sie dann ihre Kreditvergabe extrem runtergefahren, waren extrem vorsichtig, nicht nur bei der Kreditvergabe an andere Finanzinstitute, sondern auch an Unternehmen aus der Realwirtschaft. Und das hat dann natürlich auch den Realsektor dann entsprechend negativ beeinflusst, beeinträchtigt, was ja wiederum dann mit Rückkopplungseffekten auf die Finanzwirtschaft, wenn dann erstmal wieder Unternehmen ihre Bankkredite nicht mehr bedienen können, auch dann wieder zurückwirkt. Von daher ist dieses Zusammenspiel sehr wichtig und bei Corona ist das alles noch nicht ausgestanden. Also wir können durchaus erleben, dass jetzt viele Marktteilnehmer in finanzielle Schwierigkeiten geraten, Institute und Privatpersonen und Kredite an Banken auch nicht bedient werden und dass es dann noch intensiver auf die Finanzwelt durchschlägt. Also das ist einfach jetzt noch nicht abzuschätzen, meines Erachtens.
Und das wäre dann sozusagen das schlimmere Szenario. Was glaubst du? Kommt es soweit? Kann man dazu was sagen?
Es ist richtig, ne? Also wenn der Finanzsektor das Ganze unbeschadet besteht, dann ist die Erholung typischerweise setzt dann schneller wieder ein. Also dass so wie das zugrunde liegende Problem in den Griff bekommen hat, dann setzt die Erholung ein. Wenn aber jetzt der Bankensektor mitgeschwächt wird, dann sind typischerweise die Einschnitte tiefer und die Erholung dauert länger. Aber insgesamt muss man eine Risikobetrachtung anstellen und da kann man sich einfach mal die Risikosituation an den Börsen anschauen und ein wichtiger Maßstab ist der sogenannte VIX, also der Volatilitätsindex, der die Schwankungsbreite der Kurse des S&P 500 Index reflektiert und der liegt eben zurzeit da noch über 30 Punkte. Und das ist historisch gesehen im historischen Durchschnitt zum Vergleich genommen praktisch die Hälfte über dem, was wir sonst in der Vergangenheit erfahren. Ist natürlich schon runtergekommen von Höchstständen, ne? Aber wir liegen immer noch 50% über dem langfristigen Durchschnitt. Und Risiko hat eine gewisse dynamische Struktur oder eine Trägheit in sich. Das heißt, wenn wir aktuell uns in der Hochrisikophase befinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir auch in überdurchschnittlichen Risikoszenarien in den nächsten Tagen und Wochen uns befinden werden. Aufgrund dieser Trägheit im Risiko. Märkte beruhigen sich relativ langsam. Sie werden schnell aufgeregt, aber die Beruhigung ist eher ein langsamerer Prozess. Und man muss dann bedenken, dass es zwischen Risiko und Rendite auch ein gewisses Zusammenspiel gibt. Dass wir zum Beispiel bei stark anspringenden Risiken oder auch sehr hoch, extrem hohen Risiken einfach sehr oft beobachten, dass das für die Kurse sich negativ auswirkt, dass also die Kurse dann eher nach unten gehen. Und noch befinden wir uns in einer Hochrisikolage und wir sehen ja einfach, wie die Kurse aktuell an den Börsen springen. Ne? Wir sehen also Bewegungen von nicht in 0,% Bereichen, sondern in 1-3% Sprünge von einem Tag zum anderen, mal nach oben, mal nach unten. Also es ist noch sehr viel Unsicherheit im Markt zu beobachten.
Okay, ich versuche es mal auf einen Satz zu bringen. Die Risikolage spricht dafür, dass die aktuelle Erholung eine sogenannte Bärenmarktrallye ist, oder?
Also die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, die ist nicht gering. Also wir haben das in den vergangenen Krisen erlebt. Ich hatte Dotcom erwähnt. Na, da ist die US-Börse, die ist zwischendurch, bis bevor es den absoluten Tiefpunkt erreicht hat, zwischendurch 20% Rallyes nach oben hingelegt, nur um danach wieder ein neues Tief zu erreichen. Und das sind also Situationen, auch in der Finanzkrise haben wir sowas erlebt. Der Tiefpunkt wird nicht in einem freien Fall oft erreicht, sondern man hat zwischendurch Erholungsphasen, die zum Teil eben sehr stark sein können, 20-25%, und dann rauscht es wieder nach unten. Bisher haben wir ein Comeback erlebt, aber ob das jetzt automatisch heißt, es geht nicht weiter nach unten als diese 37%, die wir jetzt da erlebt haben im Dow Jones, das muss man noch abwarten.
Okay, das ist das, was die Risikoanalyse sagt. Jetzt kann man denn aus historischen Bärenmärkten, wenn man eine statistische Analyse anstellt, kann man da auch irgendwas ableiten? Kann man Szenarien, Schätzungen zum Verlauf, zum künftigen Verlauf der aktuellen Krise daraus ableiten?
Also man kann natürlich so Bandbreiten von möglichen Szenarien versuchen einzugrenzen. Ne? Und da gibt es Regelmäßigkeiten, von denen man erwarten kann, dass die auch in künftigen Krisen halten werden. Ne? Also eine Beobachtung ist so, wenn die Kurse erstmal am Fallen sind, dann ist es relativ schwierig, diesen Kursverfall abzubremsen, aufzuhalten. Wir haben in der Vergangenheit beobachtet, dass wenn 10-prozentiger Einbruch stattfindet, dann wird in weniger als der Hälfte der Fälle wird dann die 20% Verlustschwelle gerissen. Also ne, der Markt stürzt um 10% und ich spreche jetzt vom Dow Jones Index, da haben wir einfach die lange Historie. Dann weniger als die Hälfte der Fälle wird dann eben auch die 20% Schwelle gerissen. Aber wenn die erstmal gerissen ist, dann ist die 30% Verlustschwelle nicht so gut wie sicher, aber bisher mit 80% ist er erreicht worden. Und selbst diese 30% Schwelle, da wird auch nicht der Bremsfallschirm notwendigerweise aufgemacht. In 3/4 der Fälle ist es noch mal schlimmer geworden und um mehr als 45% gesunken. Die ersten Verluste, da ist der Markt, findet sich wieder, findet eine Bodenbildung. Aber wenn mal so dieser Boden, ne, so die 10%-Schwelle gerissen ist, dann gibt es kaum Haltenetze mehr. Das kommt erst so um die 50%. Diese Marke nochmal zu überbieten, die Verlustmarke, das ist nur zweimal passiert jetzt in der Vergangenheit mit dem Dow Jones, eben in der Weltwirtschaftskrise, wo wir knapp 90% Verlust erlebt haben, und eben in der jüngsten Finanzkrise, wo wir auch über 55% Verlust erlebt haben. Es gibt eine gewisse Indikation, was das Spektrum an Szenarien ist, aber man muss auch sagen, die Statistiker sprechen von der Stichprobengröße, also wie viele Fälle habe ich denn in meinem Datensatz. Wir hatten einfach nicht so viele heftige Kursstürze, ne, was natürlich aus Anlegersicht sehr erfreulich ist, aber aus Sicht der Statistik ist das immer sehr bedauerlich. Da hätte man gerne viele Fälle, die man untersuchen kann. Das heißt, letztlich auch eine statistische Analyse ist hier mit großen Unsicherheiten behaftet. Und das gilt halt auch immer für Anleger, dass sie das im Kopf haben, dass die Erfahrung, die man mit Crashs macht, nicht einfach so in die Zukunft überschrieben werden können. Es gibt da Regelmäßigkeiten, die plausibel sind und auch zu erwarten sind. Aber die Streubreite, wie das Spektrum der Szenarien aussehen kann, ist groß.
Das ist die Frage, wie weit es nach unten gehen kann. Kommen wir nochmal zu der Frage der Erholung. Du hast ja am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, dass der Corona-Crash der schnellste in der Börsengeschichte war. Lässt sich daraus irgendwas ableiten, wie lange es nun dauern könnte, bis die Kurse wieder auf Vorkrisenniveau klettern?
Aus der Vergangenheit die Erfahrung ist, dass da keine Gesetzmäßigkeit irgendwie zu finden sind. Also ob es jetzt schnell in die Tiefe geht oder ob es Monate oder manchmal sogar Jahre dauert, da kann man relativ wenig an Gesetzmäßigkeiten herleiten. Man kann natürlich immer irgendwelche Mittel berechnen, Durchschnittswerte, Medianwerte. Da sieht man, wenn ein Rückschlag um 10% hat im Mittel ungefähr 3 Monate gedauert, bis der aufgeholt wurde. Bei einem 20%igen Rückschlag hat es schon ein Jahr gedauert im Mittel und bei 30% waren es dann 2 Jahre. Aber aufgrund der bisherigen Erfahrung zu sagen, wie könnte es jetzt gerade in der aktuellen Krise weitergehen, das wäre zu gewagt. Also der Dow Jones, wie gesagt, ist um die 37% eingebrochen. Wenn man dann jetzt sagen würde, na, es ist schnell runtergegangen, da geht es auch schnell wieder rauf, das geben die Daten nicht her. Also diese V-förmige Erholung, die man öfters hört, das vielleicht ein wahrscheinliches Szenario ist, das muss nicht so sein. Ne? Also statistisch gesehen, wenn man das analysiert und modelliert, diese Erholungsgeschwindigkeit, ne, bis wir dann wieder Vorkrisenniveau oder der Dow Jones Vorkrisenniveau erreicht hat, was über 29.500 Punkte lag, das würde man dann eigentlich in 3 Jahren erwarten. Aber so eine Prognose, das nennen wir in der Statistik eine Punktschätzung. Das heißt, das ist der Punkt, der am plausibelsten erscheint. Ne? Aber so eine Punktschätzung, mit so einer Punktschätzung macht man selten eine Punktlandung. Man liegt daneben und deswegen schauen wir eigentlich lieber auf eine sogenannte Intervallschätzung. Und das heißt, wir wollen wissen, wie groß ist denn die Spannbreite der möglichen Ergebnisse, die wir beobachten werden? Was sind so die Worst Case, was sind so die Best Case Szenarien oder eben Szenarien, die nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit unter- oder überschritten werden? Und wenn man sich das anschaut, für den Dow Jones, dann könnte im optimistischen Fall, könnten wir also auch in einem Jahr wieder zu alten Höhen zurückgeklettert sein. Im pessimistischen Fall könnte es eben auch 6 Jahre dauern. Das ist also eine große Bandbreite. Also die Prognose, es dauert 3 Jahre oder 1 bis 6, ist natürlich jetzt für den Anleger vielleicht nur bedingt hilfreich, aber es drückt halt einfach die Unsicherheit aus, die wir in solchen Analysen generell haben. Um jetzt vielleicht dann zu unterscheiden, was ist denn jetzt, ist das optimistische, das pessimistische Szenario, das jetzt rein aus den historischen Daten bestimmt wurde, was ist das wahrscheinlichere von den beiden? Da muss man wieder mal mehr in diese Ursachenforschung reinschauen und gucken, ja, was ist die Ursache der Krise und gibt es in der Vergangenheit dann Analogien, die ich dann heranziehen kann, um mich zu entscheiden, ob optimistisch oder pessimistisch vielleicht das wahrscheinlichere Szenario dann sein wird. Und das hängt aber davon ab, wie die Ursache letztlich behoben wird, die eigentlich hinter der Krise steckt, sprich Corona, und auch eben diese Wechselwirkungen zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft spielen da eine wesentliche Rolle. Deswegen, wir müssen letztlich darauf hoffen, dass das medizinische zugrunde liegende Problem in den Griff bekommen wird. Und je länger das dauert, desto kritischer wird es natürlich für das Zusammenspiel, dann, dass dann auch beide Sektoren betroffen werden.
So richtig beruhigend klingt die ganze Analyse jetzt nicht oder die Ergebnisse. Kannst du für den Anleger zum Schluss vielleicht noch eine Empfehlung mitgeben, was er jetzt als Schluss für seine Handlung daraus ziehen kann?
Ja, auf die Frage, was der Anleger jetzt machen soll, da gibt es keine pauschale Antwort. Ob oder wie er jetzt investieren soll, hängt sehr von seiner individuellen Situation ab. Also Anlageziele, insbesondere Anlagehorizont. Plant er auf das Vermögen in den nächsten 2-3 Jahren zuzugreifen oder sind es die nächsten 20-30 Jahre für den geplanten Ruhestand? Es kommt auf die finanzielle Lage drauf an, also wie hoch das Einkommen, wie hoch ist das liquide Vermögen, wie groß ist der Notgroschen. Und letztlich die Risikoeinstellung ist natürlich auch von großer Bedeutung. Kann er noch ruhig schlafen, wenn der Depotstand nochmal um 10 oder mehr Prozent in die Knie geht? Und wenn der Anlagehorizont nicht sehr kurz ist, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, am Kapitalmarkt engagiert zu sein. Und nur lang oder auch nur mittelfristig auf Cash, nur auf Cash zu setzen, ist nicht vielversprechend. Als Strategie nicht zu empfehlen. Und dann ist die Frage, wenn am Kapitalmarkt anlegen, natürlich wie am Kapitalmarkt anlegen. Und da gilt die Regel immer, gut diversifiziert zu sein. Und je kürzer der Anlagehorizont und vor allem je schwächer das Nervenkostüm, desto mehr sollte in risikoarme Anlagen investiert werden. Die versprechen zwar langfristig weniger Rendite, sind aber dafür auch weniger schwankungsanfällig und in der Regel aber besser als nur in Cash investiert zu sein. Und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, Langfristanleger können verstärkt in Aktien investieren jetzt. Da nimmt das Verlustrisiko einfach mit der Zeit auch ab und sind von der langfristigen Rendite her attraktiver und auch jetzt günstiger zu haben als vor etwa 6 Wochen. Aber auch hier gilt, es sollte gut diversifiziert investiert sein und man sollte darauf gefasst sein, dass es zwischenzeitlich durchaus noch weiter nach unten gehen kann.
Also auf jeden Fall nicht nur auf die Daten und die Analysen achten, sondern auch die eigene Situation ins Kalkül zählen, wenn man sich überlegt, was man tun will. Wunderbar, Stefan. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, diese Börsenkrise besser zu verstehen und einzuordnen. Toll, dass wir uns unterhalten konnten. Danke.
Ja, sehr gerne, Tobias. Schönen Tag noch.
Liebe Zuhörer, das war der Scalable Capital Podcast. Ich bin Tobias Aigner und ich freue mich, wenn Sie auch bei unserer nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage-, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten, so dienen diese Informationen ausschließlich der Erläuterung der erbrachten Dienstleistungen. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Internetseite.